SRF 2 Kultur.
Kontext. Seit 50 Jahren sucht die Türkei den Anschluss an Europa. Seit 2005 verhandelt sie über einen Beitritt zur Europäischen Union. Diese Verhandlungen hätten in diesem Sommer weitergeführt werden sollen, wurden jedoch auf den Herbst verschoben. Der Grund: die Gewalt, mit der die türkische Regierung gegen Demonstranten vorging, die einen Park in Istanbul besetzt hatten. In der Reihe Europäische Gespräche gehen wir heute der Frage nach, wo die Türkei auf ihrem Weg nach Europa steht. Zu Gast ist Nicla Kelek, die sich als Soziologin seit Jahren mit dem Verhältnis der Türkei zu Europa befasst. Befragt von Sabine Bitte. Nicla Kelek, bereits vor 50 Jahren suchte die Türkei Anschluss an Europa mit dem Ankara-Abkommen, das war 1963. Damals lebten Sie noch in der Türkei, in Istanbul. Sie waren etwa 6 Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Die Erinnerungen gerade an 1963 sind ganz was Besonderes für mich, weil diese Zeit die schönste Zeit meines Lebens überhaupt war. Das Leben in Istanbul war eine Bürgergesellschaft. Wir waren ein Teil davon, obwohl meine Eltern aus Anatolien stammten. Aber sie liebten es, dieses bürgerliche, nach Europa gerichtete Leben. Das hatte was mit Kultur zu tun, sehr viel Kultur. Das heißt baden, Konzerte gehen, Bücher lesen, sich austauschen, musikalisch. Ja, es war ein sehr schönes Leben.
Nicla Kelek als gebürtige Türkin und Muslimin, als Migrantin und Soziologin, heute mit deutscher Staatsbürgerschaft. Kennen Sie die türkische Gesellschaft von innen und auch von außen? 1963, als die Türkei erstmals eine Annäherung an Europa suchte mit diesem Abkommen, was war die Türkei damals für ein Land?
Ich habe in Istanbul ein Leben gelebt, das säkular bestimmt war. Das heißt, meine Familie und auch die anderen, die wir kannten, die meisten übrigens, lebten ein Leben, das nicht religiös bestimmt war. Und auch politisch eine Freiheit eigentlich genoss, die ich später ab den 70ern, zum Beispiel nach dem zweiten Militärputsch, so nicht mehr erlebt habe. Also wir hatten immer Zugang zu europäischer Kultur. Das war vorgegeben seit Atatürk. Aber was nicht gut funktionierte, das habe ich natürlich dann später recherchieren können, war die wirtschaftliche Situation, die dann natürlich auch an die politische Situation dann letztendlich gebunden war. Zum Beispiel wurde die Wirtschaft und aber auch die Nahrungsmittelproduktion planwirtschaftlich kontrolliert. Man hielt die Brotpreise künstlich niedrig, man setzte die Preise und auch Annahmemengen, zum Beispiel Zucker, Weizen, zentral fest und verhinderte dadurch eine marktwirtschaftliche Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Und obwohl damals 80% der Bevölkerung auf dem Land lebten, also in Anatolien lebten, wurden nur 3% des Staatshaushalts überhaupt investiert. Die Folgen waren eine nachhaltige Landflucht und Verarmung der anatolischen Bevölkerung. Übrigens, sie war schon sowieso arm, aber Millionen Menschen mussten in die Städte. Das hält ja bis heute auch an. Und sowas wie Slumviertel sind entstanden. Wer konnte, folgte damals genau diesem Angebot aus Deutschland, eine Arbeit zu finden. Und ein deutscher Arbeitsvertrag gilt damals für viele wie ein Lottogewinn.
Ihre Eltern wanderten auch nach Deutschland aus, auch aus wirtschaftlichen Gründen?
Ja, mein Vater kam aus Anatolien, also er war ein Binnenmigrant, so nennen wir die, die in den Städten aus Anatolien kamen und lebten. Also er hatte schon bereits einen Schritt Richtung Westen getan. Und als dieses Angebot kam, dass man sich noch mehr verbessern konnte, und er hat Europa auch nicht nur mit Wirtschaft, sondern auch kulturell mit Freiheit und noch mehr kulturelle Möglichkeiten verbunden. Und dem ist er gefolgt, zuerst alleine, und wir sind dann später nachgereist.
Diese wirtschaftliche Annäherung der Türkei an Westeuropa war eben auch Teil dieses Ankara-Abkommens vor 50 Jahren. Ein Versuch, in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft aufgenommen zu werden. 50 Jahre danach ist es immer noch nicht so weit. Von einer ewigen Beitrittskandidatin ist deshalb oft die Rede in Bezug auf die Türkei. Woran liegt das?
Wenn wir natürlich die Türkei 1963 uns ansehen und wie gesagt 80% der Bevölkerung in Anatolien und heute, dann können wir ganz große Schritte sehen, also auch sei es wirtschaftlich, sei es auch politisch, auch sozial. gibt es große Veränderungen. Aber was die Türkei bis jetzt immer noch nicht wirklich schafft, sind die Kopenhagener Kriterien zu erfüllen. Also Menschenrechtsverletzungen, Paragraph 301 in der Türkei immer noch gültig. Das heißt, wenn ich den Propheten oder Atatürk beleidige oder Türkei an sich kritisiere, kann ich angeklagt werden. Und was die Türkei bis jetzt nicht geschafft hat, ist, dass sie halt mit den Minderheitenrechten immer noch nicht wirklich weiterkommt. Die Aleviten, Kurden, aber auch christliche Minderheiten sind nicht gleichgestellt.
Das wären also Aspekte, bei denen Sie auch einen großen Vermittlungsbedarf sehen, mit Blick auf die Frage, ob die Türkei in die EU, in die Europäische Union passt oder nicht.
Das wäre für mich sehr, sehr wichtig, weil Europa hat es ja geschafft, gerade was Minderheitenrechte betrifft, große Schritte Richtung Demokratie zu tun. Und ich finde, das müssten auch die entscheidenden Kriterien sein, wenn ich so ein großes Land wie die Türkei, das dürfen wir auch nicht vergessen, 76 Millionen, ich weiß auch nicht, wie die Europäer so ein großes Land tragen wollen mit dieser unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Situation, wie sie finanziell überhaupt die Türkei tragen wollen, weiß ich nicht, aber daneben ist viel entscheidender für mich die kulturellen Unterschiede.
Gerade vor kurzem waren Sie für mehrere Monate in der Türkei, auch unter dem Druck der aktuellen Ereignisse. Welchen Eindruck haben Sie dabei jetzt von Ihrer alten Heimat gewonnen?
Dass die Türkei sich eigentlich in zwei Lager geteilt hat. Also die Türkei ist für mich zwei Länder geworden. Das können Sie sogar in den Großstädten sehen. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile nicht in Anatolien, sondern in diesen drei, vier großen Städten lebt, also in Istanbul, Ankara, Izmir, vielleicht noch Bursa, also in den große, bedeutende Städte leben sehr, sehr viele Menschen und in den Dörfern ja mittlerweile sehr wenig. Aber sie können dadurch, dass die Traditionen vom Land in die Städten getragen wurde, dass Großstädte auch sich geteilt haben. In Ankara kann ich sagen, dass meine Schwester in einem Stadtteil lebt wie Keçiören. Das war ehemals ein Slum-Stadtviertel, was sich jetzt so durch neuere Bauarten auch sich verbessert hat, aber sehr religiös ist und die Menschen auch dort, die Frauen fast 80-90% Kopftuch tragen in diesem Stadtteil. Und meine Tante in Emek lebt, das ist ein bürgerliches Viertel, ein Atatürk-Viertel schon damals nach der Gründung Ankara zum Beispiel ist. Dort wird ein bürgerliches Leben gelebt, sogar mitten im Ramadan Bier getrunken. Es gibt Kneipen und Nachtleben und das sind für mich zwei verschiedene Welten.
Sie formulieren in einem Ihrer Bücher, in Ihrem Buch Chaos der Kulturen, den Anspruch zwischen diesen unterschiedlichen kulturellen Prägungen in der Türkei, aber auch in Bezug zu den westlichen europäischen Ländern zu vermitteln. Es ist Ihnen auch mit Blick auf die Türkei wichtig, so schreiben Sie, zu erläutern in dieser Vermittlung, was Europa im Kern ausmacht. Was hält Europa aus Ihrer Sicht im Innersten zusammen?
Die Bürgerrechte. Ich finde, dass Europa es geschafft hat, ein Bürgerstaat zu sein. Und dazu gehört, dass auch die Frau eine Bürgerin ist und die gleichen Rechte hat gegenüber dem Staat, gegenüber dem Gesetz. Also das ist auch, gilt auch genauso für die Frau. Das Recht auf Freiheit und politische Mitgestaltung einer Gesellschaft, dass ich also mich einmischen darf, dass ich meine Angelegenheiten mitgestalten darf, dass der Staat gegenüber den Bürgern sich auch verpflichtet fühlt. Das heißt, nicht das Volk dient dem Staat, sondern der Staat versucht, dem Volk zu dienen in einem Pluralismus. Und das macht der Kern Europas aus, dass jeder Einzelne Individualrechte hat und der Staat diese auch schützt. Wenn es sein muss, sogar gegen die Familie.
Ein Beitritt der Türkei zur EU, der auch in diesem Jahr wieder auf der politischen Traktantenliste steht, ist umstritten. Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union lehnt ihn ab, ebenso die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der Türkei. Warum?
Ich glaube nicht, dass in der Türkei die Mehrheit die EU ablehnt. Die Türkei ist finanziell absolut abhängig von der EU. Seit dem Abkommen mit Erdogan werden jährlich über 1 Milliarde Euro zum Beispiel bereits für dieses Annähern schon ja Gelder geschickt und unterstützt. Und mit diesen Geldern werden ja auch kulturelle, auch zum Beispiel Kirchen und also auch Minderheitenkulturen wieder gerettet. Und die Türkei versucht mit diesen Geldern ja auch an die EU wirtschaftlich sich auch anzupassen. Das heißt, Verkehrswege werden verbessert und auch Investitionen nach Anatolien werden betrieben. Also auf das kann die Türkei nicht verzichten. Die Türkei kann nicht nur auf Saudi-Arabien oder andere arabische Länder hoffen oder auf Russland, weil diese Länder haben mit sich selbst genug zu tun und haben auch ideologisch ganz andere Interessen. Und diese Demokraten in der Türkei wollen sowieso und haben sich schon immer europäisch gefühlt und fühlen sich als ein Teil Europas. Also wer damit Probleme hat, sind die stark religiösen Gruppen, die sagen, wir brauchen und möchten auch finanzielle Unterstützung, aber unsere kulturellen Eigenschaften, wie dass wir religiös leben wollen, das müssen die Europäer akzeptieren. Und damit hat aber Europa auch Probleme. Das sind die kulturellen Differenzen. Europa kann nicht einen Scharia-Islam nach Europa integrieren. Europa ist ja auch genau an dieser Punkt ja gescheitert, bestimmte Gruppen von Muslimen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, weil bestimmtes Weltbild und Menschenbild sehr differenziert sich gegenüber europäischem Denken zeigt. Und das wirkt sich auch in dieser Debatte aus, wie Europa und auch Deutschland zum Beispiel zur Türkei steht. Wenn diese Differenzen noch so klar noch da sind, wird man darüber noch nachdenken, ob die Türkei EU-Mitglied werden kann oder nicht.
SRF 2 Kultur, Sie hören Kontext mit einer Sendung in der Reihe Europäische Gespräche. Zu Gast ist die Soziologin Necla Kelek, die sich seit langem mit der türkischen Migration nach Deutschland und mit dem Verhältnis der Türkei zu Europa befasst. Necla Kelek, da sind gewisse moderne demokratische Gesetzgebungen im Gang in der Türkei. Gesetze auch, die die Türkei in den letzten Jahren unter dem Druck der Europäischen Union erlassen hat. Die EU stellt aber Probleme bei der Umsetzung fest. Auch Sie sind skeptisch und sagen, noch stehe der Beweis aus, beispielsweise, dass unter islamischer Vorherrschaft die Frauenrechte auf der Agenda stehen, dass es Rechtssicherheit für das Individuum gibt. Probleme gibt es auch bei der Meinungsfreiheit. Journalistinnen und Journalisten stehen in dem Moment, in dem wir dieses Gespräch führen, unter Anklage. Manche sind wegen ihrer Äußerungen im Gefängnis. Wie sieht da Ihre Zwischenbilanz aus?
Was ich beobachte, ist, dass die Türkei nach wie vor ein anderes Verständnis von Demokratie hat. Das betrifft jetzt nicht nur die AKP, sondern auch die anderen Parteien, auch die republikanische Partei, CHP zum Beispiel. Mehrheit bestimmt über Minderheit und wenn es 51% zu 49% ist, also ich bin demokratisch gewählt worden, also bin ich jetzt hier der neue Herrscher. Wer Regierungsauftrag bekommen hat, entscheidet und ist niemandem Rechenschaft schuldig. Ich verbinde das mit dem Prinzip, der Ältere entscheidet über Jüngere, also das Prinzip des Islam, was leider immer noch nicht wirklich kulturell überwunden ist. Wie in vielen Familien zum Beispiel, der Ältere erwartet Gehorsam und keinen Widerspruch. Das wird dann auch als Respekt so weitergegeben. Ich bin älter, ich sage, wo es lang geht. Parteien sind genauso aufgebaut. Wer es schafft, gewählt zu werden, herrscht. Sie sind autoritär. Und solange das so ist, können auch die Parteien, die an die Macht kommen, eine Demokratie nicht wirklich in der Bevölkerung durchsetzen, weil sie selbst noch von diesen Strukturen betroffen sind.
Sie sagen, der Islam spielt bei dieser Annäherung der Türkei an Europa und sagen wir jetzt an westliche demokratische Standards eine starke Rolle.
Ja, weil solange es in einem Land, obwohl es säkular ist und Atatürk ja den großen Anfang gemacht hat, dass Religion und Politik voneinander zu trennen sind und auch in den Städten das auch tatsächlich umgesetzt wurde, wie gesagt, die sich immer schon europäisch sich gefühlt haben, waren säkulare Menschen. Das war in den 20er Jahren, aber das geht noch bis in 60er, 70er Jahre, also ab 70, als der zweite große Militärputsch war, die Unterdrückung, sage ich mal, demokratischen Denkens begann ab diesem zweiten Putsch. Das bedeutet, dass jegliche Form von Religionsfreiheit unterbinden wird. Und das heißt, dass ich keine Theologie betreiben kann, keine kritischen Fragen an die Religion stellen kann, auch nicht öffentlich sagen kann. Das heißt, auch die Strenggläubigen sind politisch legitimiert, der anderen Gruppe, die vielleicht diese Fragen stellen möchten, sie zu kontrollieren. Und sie werden von staatlicher Seite unterstützt. Solange das so ist, können wir natürlich von einem demokratischen Land nicht sprechen. Ein Land kann ohne Religionsfreiheit kein demokratisches Land sein.
Necla Kelek, Sie sagen ja auch, der Islam baue eben auf einem anderen Menschen- und Weltbild auf, als auf dem Menschenbild einer aufgeklärten Bürgergesellschaft. Wie zeigt sich das in anderen Bereichen konkret?
Der Islam trennt sich generell erstmal nicht von Politik. Das heißt, es gibt den spirituellen Islam und die Menschen, die sich politisch aktiv fühlen und auch Demokratie wollen, distanzieren sich von dieser politischen Islam und leben vielleicht einen spirituellen oder gar nicht. Aber die, die den Islam tatsächlich strikt und rigide leben, verbinden das sofort auch gleichzeitig mit einem System und Politik. Das heißt, die Hadithe, die Worte und Taten des Propheten, die fast 50.000 ausmachen, die haben sich irgendwann in Gesetze umgewandelt und die werden legitimiert benutzt und der Bevölkerung halt kulturell weitergegeben. Diese Aufarbeitung hat nicht stattgefunden und daher herrscht der Islam schon in der Bevölkerung, obwohl ich sagen möchte, anders als in arabischen Ländern. Also auch wenn ich damit unzufrieden bin, dass es nicht genug säkularisiert ist, ist es immer noch viel, viel, viel weiter als die arabischen Länder, die das Wort Säkularität überhaupt nicht kennen.
Sie halten auch fest, dass eben an der Frage der Gleichberechtigung nicht zuletzt die Integration einer großen Zahl von Türkinnen und Türken etwa in Deutschland gescheitert sei und das eben auch in der Türkei ein Thema ist.
Ja, nach wie vor herrscht die Vorherrschaft des Mannes in der Familie. Der Staat, also die Öffentlichkeit, mischt sich da nicht ein. Und sie haben einen Konsens, dass die Frau ein Teil der Familie ist, der Familie gehört. Über sie wird entschieden, wen sie heiratet, wann sie heiratet, wie sie lebt. Sie kann unkontrolliert von der Familie eigentlich nicht leben. Das ist die Grundhaltung dieser Religion gegenüber Frauen. Und das wird auch versucht, auch politisch, wie gesagt, mit Gesetzen immer wieder durchzusetzen. Die Säkularen distanzieren sich davon. Es gibt genug moderne Frauen, die heute berufstätig sind, ihren eigenen Weg gehen. Aber genau an dieser Frage hat sich die Türkei gespalten, wie auch in den Modernisierungsentwicklungen in fast allen islamischen Ländern wir beobachten. Das Kopftuch ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass die Frauen, die das bewusst tragen, sagen, wir wollen aber uns den Gesetzen, religiösen Gesetzen beugen und wir stehen dazu, dass wir ein Teil der Familie sind und nicht alleine leben dürfen können, weil Allah uns das verbietet. Und die anderen sagen ganz klar, wir sind freie Bürgerinnen und wir möchten für uns selber auch stehen und die Gesetze gelten für uns genau wie für die Männer. Das ist die Auseinandersetzung innerhalb dieser Gesellschaften. Und ich sage, neben der Religionsfreiheit, solange die Frau Besitz ist der Familie, kann es auch keine Demokratie geben, weil die Frauen sind für mich genauso Menschen, die verantwortlich für sich selbst und der Gesellschaft leben müssen und nicht anders eine Gesellschaft gestaltet werden kann.
In Deutschland gibt es ja nicht zuletzt dank kritischen Stimmen, etwa in der Migrationsforschung wie der Ihren, ein Gesetz zum Beispiel gegen Zwangsverheiratung. Gleichzeitig aber sagen Sie, der Islam müsse sich durch die Muslime selbst reformieren und modernisieren, also auch durch die Frauen selbst. Wie könnte dies konkret geschehen?
Meine Beobachtung ist, dass wenn zum Beispiel über Kopftuch gestritten wurde, dieses meistens von der europäischen Seite angesprochen wird und von ein paar Frauen, die das in der Öffentlichkeit, wie ich zum Beispiel, und es gibt ja auch noch ein paar andere sehr aktive Frauen und aber auch, es gibt auch jetzt den ägyptischen Hamed Samad, der auch immer wieder sehr kritisch in der Öffentlichkeit darüber spricht. Es gibt keine innermuslimische Auseinandersetzung darüber, wie der Islam modern in einer demokratischen Land gelebt werden kann. Das heißt, mit Gleichberechtigung. Also von Mann und Frau. Diese Auseinandersetzung wird zwar geführt, aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit nach dem Motto, das geht die Öffentlichkeit nichts an, also die Deutschen, die Europäer, das ist unsere Auseinandersetzung. Aber das sieht dann auch nicht so aus wie ein Dialog, wie die Europäer sich das vielleicht vorstellen, sondern die Modernen ziehen sich zurück von denen, die sich eben religiös bezeichnen. Und es gibt keine Brücke zwischen diesen beiden Gruppen. Man nimmt sie nicht ernst. Und ich finde auch, dass auch die Oberschicht und auch die Säkularen in der Türkei die Verantwortung nicht aufgenommen haben, die anatolische Bevölkerung aufzuklären. Sie fühlen sich nicht für die Armut verantwortlich. Sie ziehen nicht nach Anatolien, um Schulen zu gründen und auch mit dieser Bevölkerung zum Beispiel in Kontakt zu treten, in Dialog zu treten, um Aufklärung überhaupt zu betreiben. Sondern man distanziert sich, man geht den eigenen Weg und lässt die anderen unter sich. Und das ist einer der wichtigsten Punkte auch, woran auch die Integration und auch in der Moderne ankommen der größeren, ärmeren Gruppe zum Beispiel in Deutschland nicht geschafft hat. Nur die Deutschen und nur die Europäer können keine Modernisierung den Muslimen bringen.
Nun haben sowohl die rechten als auch die linken Kräfte in der Türkei seit den 1920er Jahren, seit der Gründung der Türkischen Republik 1923, immer wieder versucht, die Religion zurückzudrängen, Staat und Religion zu trennen. Schon der Staatsgründer Atatürk, Sie haben es auch angesprochen, griff etwa die Parolen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf. Den Islam zurückzudrängen gelang aber langfristig gesehen aus heutiger Perspektive doch kaum. Warum?
Ich sehe da die Verbindung, dass die anatolische Bevölkerung vergessen wurde, auch von den Kemalisten nicht berücksichtigt wurde oder davon ausgegangen wurde, wie zum Beispiel meine Eltern, wenn sie aus Anatolien in die Stadt kommen, die passen sich halt einer bürgerlichen, freien Gesellschaft an. Das ist aber nicht so, weil die große Gruppe, die dann nach 50, 1960 und 70 in die Städte gekommen sind, haben ihre Religion mitgebracht und es gibt Parteien wie die AKP, aber auch Erbakan, vorher die anderen islamischen Parteien, die diesen Pluralismus und die Naivität der anatolischen Bevölkerung genutzt hat, daraus Politik zu machen. Und sie machen bis heute mit ihren Parteien den Islam als eine politische Bewegung. Das heißt, sie gewinnen die anatolische Bevölkerung mit ihren Parteizielen nach dem Motto, ihr müsst euch überhaupt nicht anpassen an die Moderne. Wir können, wie im 7. Jahrhundert, durch die Gesetze unseres Propheten, wie in Mekka und Medina, auch in Istanbul leben und die Europäer haben uns so zu akzeptieren. Sie vermitteln der Bevölkerung, dass sie durch die Religion stark sind. Also nicht durch die Modernisierung und Industrialisierung und Wirtschaftlichkeit, sondern die Religion sei die Kraft, die ihnen irgendwann sogar die Welt wieder sie herrschen könnten. Also auch diese Form, die Erdogan halt auftritt als der neue osmanische Sultan. Er gibt also dieser Bevölkerung immer wieder das Gefühl, es ist alles Symbolpolitik, dass die Religion sie tragen wird. Und die anatolische Bevölkerung war immer traditionell. Es gibt so viele archaische Gruppen noch im Osten der Türkei, die genau das, besonders die Männer, dankbar annehmen und ihre Familien weiter mit dieser Legitimation kontrollieren.
Könnte man umgekehrt auch fragen, ob die gegenwärtige Islamisierung der Gesellschaft vielleicht auch eine Reaktion auf das jahrzehntelange Zurückdrängen des Islam ist?
Das kann man auf der einen Seite so sagen, das stimmt, weil diese Form der Republik, dass die Kinder von der Grundschule an lernen müssen, Atatürk zu verehren. Also diese Personenkult vom Propheten Mohammed zu Atatürk, um gerade die anatolische Bevölkerung zu zwingen, auch die Kurden, Aleviten, auch die anderen Gruppen zum Beispiel, Atatürk zu verehren und keine Fragen zu stellen, auch keine Fragen zum Beispiel an die eigene Geschichte, sondern einfach von oben diktiert, das zu akzeptieren, was die Wahrheit ist und keine Fragen zu stellen. Das ist eine Form der Diktatur und damit auch verbunden eine zwanghafte Säkularisierung. Das heißt, dass die Säkularen nicht geschafft haben, den Islam als eine spirituelle, eine freiheitliebende, die Menschen in die Moderne tragende Religion nicht verbreitet haben, sondern sie haben die Menschen mit dieser Atatürk-Wahrheit in ihren Traditionen zurückgelassen.
Necla Kelek, Sie haben eben die Geschichte angesprochen. Sie schreiben in einem Ihrer Texte, dass Sie persönlich in Deutschland sehr stark beeindruckt habe, dass sich das Land immer wieder mit dem Thema Verantwortung und Schuld befasst hat und sich seiner Geschichte stellt. Eine Kritik an der Türkei lautet, sie tue sich schwer mit der eigenen Geschichte, etwa in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern, an dem die Deutschen im Übrigen beteiligt waren. Wo steht die Aufarbeitung dieser Geschichte in der Türkei heute?
Es gibt langsam Bewegungen, auch von den demokratischen Türken in der Türkei, die sagen, wer seine Geschichte nicht kennt, bleibt ein Unerfahrener, ein Kind. Nur erwachsene Menschen können mit der eigenen Geschichte erwachsen werden. Wer das verbietet, möchte genau das nicht, dass also ein Land erwachsen wird, für das eigene Leben Verantwortung trägt. Ich beobachte, dass in der Türkei die Geschichte so vermittelt wird, dass es also immer heroisch ist. Also die Türkei ist ein Land mit Helden und die Geschichte dient nur, um die Türkei als ein großartiges Land darzustellen. Alles andere, was dieses Bild stören könnte, dient nicht als Geschichte. Und wer das trotzdem anspricht, beleidigt eben die Türkei. Und daher passt natürlich nicht die Geschichte, wie die Türkei zustande gekommen ist und damit auch die Armenier zum Beispiel vertrieben wurden, umgebracht wurden. Das passt nicht zu dieser großartigen Heldengeschichte Atatürks. Und ich finde das fatal. Ich habe hier gelernt, dass man eigentlich auch mit der unangenehmen Seite der Geschichte sich beschäftigt, um daraus zu lernen, Kraft zu schöpfen und auch demokratischer zu sein, verantwortlich zu sein. Das tut einem Land gut. Das tut die Türkei bis heute nicht. Und das ist auch wieder ein Pfeil, was fehlt für die Demokratie.
Necla Kelek, Sie beziehen sich hin und wieder auch auf ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Demokratie heißt, so schrieb er einmal, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Was könnte dies für Bürgerinnen und Bürger in der Türkei heute konkret bedeuten?
Dass die Haltung zu Demokratie selbst gestaltet werden muss. Alle beschweren sich, wenn man sich mit ihnen unterhaltet. Sie kritisieren das Land, die Regierung, die Parteien, alles, auch Europa. Aber sie sind selber nicht aktiv. Und ich habe in Europa gelernt, gerade auch dieses Zitat hat mir sehr, sehr viel gegeben, zu sagen, ja, wenn ich was verändern will, dann muss ich, sei es im Kleinen, im Großen, einmischen, was tun. Und wenn es nur in einem Dorf, wo ich lebe, ist, dass ich eine Gruppe mobilisiere, dass wir vielleicht die Straße selber erstmal so weit reparieren und nicht warten, dass aus Ankara ein paar Leute kommen. Und wenn nicht, dann sitzt man 20 Jahre ohne Straße. Das betrifft auch sowas wie Vereinsgründung, was ja auch bürgerliches Leben ja ausmacht in Europa. Also diese Vereinskultur, vieles zu gestalten, um das Leben selber zu verbessern, das ist schon sehr was Europäisches. Was ich sehr bewundere.
Nun gibt es eine Art Bürgerbewegung, wenn man etwa an die Protestbewegung rund um den Taksim-Platz in Istanbul denkt. Wie stark, würden Sie sagen, sind diese aufgeklärten, säkularisierten, demokratischen Kräfte in der Türkei heute? Ist es einfach eine kleine Minderheit, die sich zur Wehr setzt gegen die Überbauung eines Stadtparks, oder ist da mehr?
Ich würde erst ganz kurz sagen wollen, was Erdogan eigentlich tatsächlich geschafft hat. Er hat die anatolische Bevölkerungsmehrheit eine neue Stimme gegeben, eine Identität gegeben, die ihn von Kemalisten, wie ich vorhin gesagt habe, verweigert wurde. Er hat den Armen Straßen, Wasser, Strom gebracht, Gesundheitswesen reformiert, all das. Aber gleichzeitig ist er ja derjenige, der keine demokratischen Rechte geben will. Und ich glaube, dass neben dieser Gruppe, die ihm dankbar ist, die anderen bis zur Hälfte genau das Gegenteil sieht. Sie sehen, dass er mit dieser Stimme die Türkei in Richtung Diktatur treibt. Nicht nur in Istanbul oder Ankara, auch in anderen Städten, wo man von wirtschaftlichem Aufschwung profitiert, ist eine bürgerliche Gesellschaft entstanden. Und ich würde die Türkei in zwei Gruppen wirklich teilen. Diese demokratische neue Bürgerbewegung ist eine starke Bewegung, ist eine große Bewegung, die geht jetzt mittlerweile bis Anatolien. Die wird sich das nicht mehr bieten lassen, diese islamische Diktatur von der anderen Seite, weil dieser inhaltliche Streit auch in anderen Städten sich vollzieht. Daher ist meine große Hoffnung, dass diese Auseinandersetzung gerade begonnen hat und weitergehen wird. Ich hoffe, dass sie mit einem klaren Kopf diese Auseinandersetzung weiterführen und die Türkei demokratisieren. Ich glaube daran.
Sie hörten die Soziologin Necla Kelek in der Reihe Europäische Gespräche. Das war Kontext mit Sabine Bitte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.